Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Nina Pfister. Herzlich willkommen zu meiner 9. Podcast-Folge Ninas Magie. Und heute geht es um die Welt der Farben, um Farbsymbolik und die Geheimnisse, die Gefühle und auch manchmal um Gift. Aber bevor ich jetzt loslege und ins Thema gehe, möchte ich erstmal noch ein paar Kleinigkeiten loswerden. Es ist jetzt heute, wenn die Podcast-Folge rauskommt, der 1. September, der 1.9. Und die Podcast-Reihe von mir ist ja gestartet am 1. Mai. Und das sind jetzt schon 4 Monate und ich finde den Podcast wirklich toll und es macht mir sehr viel Spaß. Und ich bekomme, wenn auch noch sehr zögerlich, bekomme ich doch schon Feedback und es freut mich natürlich und ich freue mich immer über Feedback, weil es mir dann zeigt, dass ihr tatsächlich auch die Folgen hört und dass ihr euch dafür interessiert. Und eine Frage, die mir auch gestellt wurde, war, was ist denn das für ein Ziel, das ich mit diesem Podcast verfolge? Und es mag tatsächlich auch etwas beliebig schauen, wenn ich jetzt die ganzen Themen der verschiedenen Folgen ansehe, dann sind das doch sehr viele bunt gemischte Themen und das ist meine Welt, sage ich da nur. Zumindest für diese ersten Podcast-Folgen, die jetzt auch noch bestimmt bis zum Ende des Jahres folgen werden, wird es um meine verschiedenen Fachgebiete, um meine Interessen, um einfach meine vielfältigen Themen, die mich bewegen und die ich einfach auch in die Welt bringen möchte und möchte ich gerne zeigen und euch auch näher bringen und euch erstmal ein Bild von mir machen zu lassen, denn viele kennen mich vielleicht, aber vielleicht dann auch nur ein Teil davon. Ein anderer Teil weiß gar nichts bis wenig. Und da ist es mir einfach ein Anliegen, mich da vorzustellen, dass ihr sehen könnt, aha, das sind Ninas Themen, das interessiert die Nina, das ist so mein Wissen, meine Interessen und mein Anliegen. Und deswegen mache ich diesen Podcast und ich denke mir, es wird sich auch, wie ich mich hier auch selber, wird sich auch der Podcast weiterentwickeln. Und daher, wenn mal dieser bunte Strauß an Themen, sozusagen meine Vorstellungsrunde mal abgeschlossen ist, was es eigentlich nie so sein wird, weil es gibt ja immer noch die Fortsetzungen dieser Themen. Ich habe ja oft nur so basic vermittelt in diesen 20, 30 Minuten. Und es gibt ja noch so viel mehr über alles zu erzählen. Und deswegen werde ich da dann vielleicht auch mal etwas mehr beleuchten, etwas mehr in die Tiefe gehen, ein Thema besonders herausstellen und da nicht allgemein bleiben, sondern etwas mehr dann in der Tiefe schürfen. Und deswegen freue ich mich auch, wenn ihr mir zum Beispiel dann auch sagt, boah, das Thema fand ich super interessant. Kannst du da noch mal ein bisschen Näheres dazu erklären oder ein bisschen ausführlicher drauf eingehen? Weil es ist ja auch in eurem Interesse, dass es interessant bleibt. Und ich möchte ja auch gerne nicht nur für mich, sondern auch für euch den Podcast machen. Natürlich in erster Linie für mich, weil ich einfach meine Themen so auch weitergeben kann und mich dann auch etwas vertrauter machen kann. Also, dass ihr mich einfach auch besser kennenlernt. und ich gleichzeitig aber auch Wissen vermittle und Dinge erkläre, auf meine Art und Weise Geschichten erzähle. Und deswegen ist heute schon die Folge 9 und es geht auch um eines meiner Themen, die mich schon wirklich Jahre, wenn nicht schon Jahrzehnte in den Bann schlagen, sind Farben. Ich habe nicht nur schon als Kind natürlich gerne gemalt, sondern ich habe auch Kunstgeschichte studiert und unterrichte mittlerweile auch an der Berufsschule Kunstgeschichte und es interessiert mich sehr, die Kunst. Ich liebe Kunstwerke der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart. Mich interessiert das und ich bin immer fasziniert von Künstlern, die Dinge erschaffen können, die sie im Herzen tragen und dann nach außen durch Kunst darstellen. Und in der Kunstgeschichte hat natürlich die Farbsymbolik und die Farben auch für ikonografische Zwecke natürlich ist das sehr wichtig, dass man auch sich ein bisschen auskennt, nicht nur über wie überhaupt die Farben hergestellt werden, wie die Künstler früher und wie die Künstler heute mit Farben umgehen, welche Art von Farben es auch gibt, sondern auch tatsächlich die Farben, die Farbwahrnehmung. Und da ich auch nicht nur Kunstgeschichte, sondern auch Farbenlehre unterrichte und auch, wann war das, 2011? 2011 habe ich die Ausbildung abgeschlossen für die Farb- und Stilberaterin. Habe ich auch jahrelang dann gemacht. Im Moment mache ich das nicht mehr, Farb- und Stilberatung. Nur noch ganz ausgewählt, aber das ist im Moment gar nicht mehr so gerade in meinem Mittelpunkt. Und da ist natürlich auch Farbe wichtig, auch bei der Farbenlehre. Wie nehmen wir biologisch die Farben in unserer Umwelt wahr? Was ist sozusagen die Physik der Farben? Was ist die Chemie der Farben? Also die ganze Wissenschaft, Naturwissenschaft um die Farbwahrnehmung, Farbwirkung, aber auch natürlich die Psychologie. Und dann, das ist so mein größtes Interessensgebiet, auch die Symbolik der Farben. Weil Farben immer auch eine Symbolik mit sich bringen. Und deswegen möchte ich heute gerne über die Farbsymbolik sprechen. Die magische, geheimnisvolle und auch manchmal gefährliche Welt der Farben. Es geht um Gefühle, Gift und Geheimnisse. Ich habe auch hier so meine Unterlagen vor mir liegen und habe auch zwei meiner vielen Bücher über Farben vor mir liegen, weil ich vor allen Dingen aus einem Buch so zwei Beispiele auch dann aufgreifen möchte, die so ein bisschen special sind und da möchte ich gerne noch das Buch zu Rate ziehen und die beiden Bücher, die ich hier auch für den Podcast auch als Quellen verwendet habe. Also ich habe noch meine alten Unterlagen, Quellen und Sonstiges, aber so diese beiden Bücher, mit denen ich heute auch hier am Mikrofon sitze, die werden dann auch erwähnt in den Shownotes. Da kannst du dann gerne nachlesen, was es denn für Bücher sind, wenn du dich dafür interessierst. Das eine ist übrigens von einem Franzosen, Jean-Gabriel Cosse, Die unglaubliche Kraft der Farben. Und dann gibt es noch das Buch, das ich heute auch zu Rate ziehe. Victoria Finlay hat das geschrieben, Colors, die Geschichte der Farben. Ich sage, das ist nur so eine kleine Auswahl an meiner Literatur rund um die Farben. Und ich möchte gerne mit ein paar einzelnen Farben einfach starten und dir über ausgewählte Farben die Symbolik, die Gefühle und auch noch Anekdoten rundherum näher bringen. Wir fangen an mit Blau, denn Blau ist laut Umfragen die Lieblingsfarbe von den Deutschen und auch insgesamt im Europäischen. Weiß ich nicht jetzt genau, ob das jetzt auch repräsentativ ist, was ich da jetzt sage, aber auch so in diesen europäischen Kulturen Kreis ist Blau auch eine der beliebtesten Farben. Also wenn man jetzt jemanden auf der Straße fragt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die sagen, meine Lieblingsfarbe ist Blau. Und ja, interessiert mich natürlich auch. Ihr könnt mir gerne schreiben. Ich bin super neugierig und ich bin auch dankbar, wenn ihr mir dann schreibt, was ist denn eigentlich eure Lieblingsfarbe? Ja, wir fangen an mit Blau. Und Blau ist der Himmel und das Meer und das ist die Weite. Das weite blaue Meer, das so eine Art Sehnsucht nach der Weite in uns hervorruft, aber auch der Himmel, der blaue Himmel, hellblau, bei Tag, manchmal auch grau, ja klar, aber bei schönem Wetter blau, aber auch der dunkelblaue Nachthimmel, ist auch diese Weite, das Versprechen der Unendlichkeit und auch diese Sehnsucht, die in unserem Herzen dann sich im Grunde genommen die Freiheit wünscht. Die Freiheit, die dann auch zum Beispiel die Blue Jeans dann auch versprochen hat, die dann von der Arbeiterhose in den 50er Jahren, so Mitte des 20. Jahrhunderts, dann zur rebellischen Freiheitshose wurde, zum Beispiel auch natürlich getragen von James Dean, aber auch von diesen Jugendlichen, die sagen, wir wollen uns jetzt befreien von dem konservativen, von der konservativen Elterngeneration. Und dann hat man ein Statement gesetzt und das waren die Blue Jeans, also die blaue Hose, ne? Blau an sich ist Ruhe und Entspannung und Vertrauen und Sicherheit. Viele Versicherungen und Banken haben die Farbe Blau in ihren Firmenfarben, in ihrem Logo und sonstiges, denn es zeugt von Vertrauen und Sicherheit, zeigt aber auch eine gewisse Distanziertheit auf der einen Seite, aber auch die Unendlichkeit und die Unbegrenztheit, sprich mehr Himmel und so weiter, auf der anderen Seite. Wir sehen, es hat auch immer, und das finde ich so toll, immer zwei Seiten. Einerseits die Unbegrenztheit, die Freiheit, die Weite, aber dann doch wieder diese Korrektheit, die Sicherheit, die Distanziertheit, aber auch Kälte und Eis. Ja, also auch, und beim Wasserhahn ist ja auch, ne, wenn es kaltes Wasser ist, ja, wird auch mit Blau dargestellt. Ja. Und es gibt auch, weil wir gerade von Sehnsucht und sowas sprechen, in der Romantik, so vor allen Dingen 19. Jahrhundert, in der Kunst, vor allen Dingen in der Dichtkunst, das Symbol der blauen Blume. Und die blaue Blume, das ist das Sehnsuchtsziel der Romantiker, die Sehnsucht nach der Ferne, aber auch nach der Verbundenheit von Mensch und Natur. Und vor allen Dingen auch der Wunsch nach Selbsterkenntnis, aber auch nach Gotteserkenntnis. Und die blaue Blume ist unerreichbar und wird immer gesucht. Und auf der Suche nach dieser eigentlich unerreichbaren blauen Blume kommen wir zur Selbsterkenntnis. Also die Suche, die Quest nach dieser blauen Blume ist eigentlich die Quest nach uns selbst bei den Romantikern. Es gibt aber auch das blaue Blut, und das blaue Blut, das kennen wir ja, oh, der ist ein Blaublüter, das sind die Adligen, die vornehmen Menschen mit gemeint. Und wahrscheinlich geht es darauf zurück, dass die jetzt nicht außerirdisch sind und blaues Blut haben, sondern dass, weil sie so vornehm sind und nicht draußen auf dem Feld arbeiten müssen, ihre Haut ganz weiß ist. Und weil oft eben die Adern, also sprich auch die Venen, die alle bei uns hier am zum Beispiel Arm, Bein und sonstiges, halt Hals, wo auch immer das sichtbar ist, dann die sehen dann oft blau aus. Und wenn jemand dunkel heutiger ist, weil er auf dem Feld arbeitet und immer von der Sonne gebräunt wird, da sieht man das dann nicht mehr so deutlich. Das ist so eine Erklärung, warum man das gesagt hat, blaues Blut. Es gibt aber auch blau machen. Ich mache blau, heißt, ich nehme mir frei. Und das ist aus dem, ja, aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit, als man noch mit Naturfarben, mit Pflanzen gefärbt hat. Und das Färberweid, das will ich jetzt aber auch nicht groß erklären und so, aber das ist so, dass das dann eine gewisse Zeit brauchte in der Sonne zum Trocknen. Und dann ändert sich die Farbe durch die UV-Strahlung in blau. Und deswegen musste man auch warten, bis sich das Tuch blau verfärbt. Und deswegen, man muss blau machen. Man muss sozusagen erstmal alles ruhen lassen. Es gibt auch, ich habe den Blues. Also eigentlich auch, ich bin blau. Nicht nur, ich bin blau, ich bin betrunken. Gibt es ja auch, ja. Sondern ich habe den Blues. Da ist man auch eher so sentimental. Ins Blaue fahren. Kein konkretes Ziel haben. Also die Farbe Blau. Interessant ist, was ich gefunden habe, auch in einem meiner tollen Bücher, ist, dass es in unserem, also in der westlichen Kultur, diese Symbolik hat, die ich jetzt so genannt habe. Aber es gibt natürlich auch andere Kulturen und die sehen dann oft die Farben mit einer ganz anderen Verbindung. Zum Beispiel habe ich gefunden, dass in Japan Blau vor allen Dingen mit Boshaftigkeit in Verbindung gebracht wird. Auch interessant, ja. Genau, dann als nächste Farbe Gelb. Gelb ist die Sonne, das Gold. Also sprich auch Reichtum, Geld, Gold. Die Sonne ist heiß, ist warm, bringt Energie. Deswegen haben auch einige Stromanbieter die gelbe Farbe bei sich, weil Gelb, Sonne, Energie, Wärme. Gelb ist jetzt das Korn, der Sommer. Ja, deswegen auch Lebendigkeit und Freundlichkeit. Das ist so die positive Seite von Gelb. Und dann gibt es aber auch Neid und Eifersucht, das ist auch mit der Farbe Gelb assoziiert, ist auch eine Warnfarbe, gerade in Kombination mit Schwarz im Tierreich, kennen wir ja so Wespen als Beispiel, giftige Tiere, Schwarz-Gelb, aber auch bei uns als Warnung, so Absperrungen, Absperr, Flatterband und sonstige werden auch mit Schwarz-Gelb, dass man nicht so drüber stolpert. Auch so Zeichen für so Achtung Gift oder Radioaktivität oder was auch immer, immer schwarz-gelb, weil das ist eine Kombination, die ins Auge fällt. Gelb vor Neid, ja, Neid, Eifersucht und auf Schiffen die gelbe Flagge bedeutet ganz schlecht den Quarantäne, do not enter. Im Fußball gibt es die gelbe Karte, die so, Achtung, Verwarnung, es könnte noch schlimmer werden, aber pass auf. Und dann gibt es auch vom Mittelalter her, da gab es natürlich Kleidervorschriften, auch farbtechnisch Vorschriften, dass dann gewisse Bevölkerungsschichten durften dann nur diese und jene Farbe tragen, weil dann andere Farben den Adligen vorbehalten waren. Also gerade Bauern oder so, die durften nur so schwarz, braun, blau oder was auch immer schwarz tragen. Und es gab dann auch die Farbe Gelb, bei der wir ja gerade sind. Und das war das Erkennungszeichen der Prostituierten. Die mussten etwas Gelbes tragen, damit sie erkannt werden, damit ihr Berufsstand erkannt wird. Und das konnte natürlich auch mit Strafen enden, wenn man sich nicht an diese Vorschriften gehalten hat. Gelb, Achtung, ich hier Prostituierte. Und es gibt in der Vier-Säfte-Lehre, die eigentlich aus der Antike kommt, die aber auch Mittelalter, Renaissance, auch in unserer Kultur dann immer noch fortgelebt hat. Daher kommt ja auch dieses Aderlass, dass man auch geglaubt hat, Ja, es gibt diese verschiedenen Säfte im Körper und wenn man eine bestimmte Krankheit oder eine bestimmte Stimmung hat, dann ist ein Saft zu viel im Körper. Und mit dem Aderlass kann man das dann wieder regulieren. War ja eigentlich gut gemeint, hat aber manchmal nicht so zum Erfolg geführt. Und es gibt bei dieser Vier-Säfte-Lehre dann auch zum Beispiel die gelbe Galle. Und man hat geglaubt, wenn diese gelbe Galle zu viel in dem Körper vorhanden ist, dann ist dieser Mensch ein Phlegmatiker. Phlegma, Schleim, also er ist dann einfach träge. Dieser Mensch, wenn man sagt, er ist ein Phlegmatiker, der kriegt seinen Hintern nicht hoch. So, genau, das ist auch mit Gelb. Und wieder so eine interessante Sache aus einer anderen Kultur. In China war Gelb die Farbe des Kaisers. Kein anderer durfte Gelb tragen. Nur der Kaiser, wegen wahrscheinlich Gold und göttlich vielleicht und so. Im Gegensatz dann zu uns, wo Gelb eher die Prostituierten tragen mussten und in China war es dann der Kaiser. Weil wir es vorhin von Japan hatten, in Japan gilt Gelb auch als vornehm und adelig, also auch so ein bisschen wie bei China auch, dass es dem Kaiser vorbehalten ist. Ja, was haben wir denn dann als nächste Farbe? Rot. Rot ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Rot ist die Liebe, die Wärme, beziehungsweise dann eher schon die Hitze. Ja? Heißes Wasser, rot auf dem Wasserhahn auch gekennzeichnet. Wenn irgendwas im roten Bereich ist, nicht so gut. Ne? Also wenn irgendein Motor rot leuchtet oder irgendeine Ampel und irgendeine Warnleuchte und so weiter rot ist, immer Achtung, Achtung, Achtung. Denn rot weckt unser Stammhirn. Und das bedeutet, wir sind im Survival, im Überlebensmodus. Und hier Achtung, größtmögliche Aufmerksamkeit, weil Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und so ist es auch, ja, wenn du irgendwo eine Ampel rot, Bremslichter, Verkehrszeichen rot, wie Stoppschild, Vorfahrt gewähren, die rote Karte beim Fußball, alles was rot ist, so wirklich Achtung, jetzt wird's gefährlich, Achtung, Achtung, bitte Aufmerksamkeit jetzt nur noch auf Achtung rot lenken und nicht mehr auf das andere, deswegen Überlebensmodus. Und deswegen ist es so, wenn du etwas Rotes anhast, dann musst du damit rechnen, dass du angeschaut wirst, weil Stammhirn. Und das ist ja auch manchmal erwünscht. Man will ja auch manchmal gesehen werden. Wenn man sagt, ich habe jetzt was Rotes an, dann logisch, ne? Will man auch irgendwie gesehen werden. Rot macht auch wach, verbessert auch die Kommunikation, ist auch kraftvoll und dynamisch, diese Farbe. Und es gibt dann auch die Assoziation mit Mars, dem Kriegsgott. Ja, auch der rote Planet ist ja auch der Mars, ja, und der Kriegsgott, Mars, Krieg, Rache, Blut, Wut, Feuer, alles, was so damit zu tun hat, wird ja auch dann damit assoziiert, mit diesem, was alles so mit Krieg und männlich zu tun hat. Es ist auch eine Farbe der Kardinäle und auch Richter haben durchaus auch Rot an. Ich glaube Bundesverfassungsgericht oder so oder irgendein Gericht auf jeden Fall hat rote Roben, nicht immer nur schwarz. Und es ist auch eine besondere Farbe gewesen für die römischen Kaiser und zwar Purpurrot. Purpurrot ist gar nicht mal so richtig kräftig Kirschrot, Blutrot, sondern Purpurrot ist mehr so lila-violett, je nachdem, wie stark es auf dem Tuch färbt. Und das war damals in der Antike eine sehr, sehr wertvolle Farbe. Deswegen war es dann nur Kaisern vorbehalten, eine komplett durchgefärbte, mit Purpurrot durchgefärbte Toga zu tragen. Erstmal, weil es halt auch einfach teuer war aber auch, weil es eben das Besondere zum Ausdruck bringen sollte. Er darf das tragen, der Kaiser im antiken Rom, weil es gab diese kleinen Purpurschneckchen, die im Meer leben und die sind super klein und die haben so eine Drüse und die ist, also gibt halt rote Farbe ab. Und da braucht man halt sehr, sehr, sehr viele von diesen Schneckchen, die dann eben den Stoff färben. Also das heißt, man muss sehr viele Schnecken sammeln und diese Farbe dann, um diese Farbe zu erzeugen. Und deswegen super wertvoll. Es gibt dann auch, wir sind auch gerade da, ihr merkt es, um männlich, Krieg, Blut, Rache, Maß, Kaiser, Rom. Rot ist früher eine sehr männliche Farbe gewesen, sehr männlich assoziiert. Und auch von der, wenn wir jetzt wieder bei der Säftelehre sind, es gibt da die rote Galle, aber auch das rote Blut, ja, das Blut. Und die, wenn man zu viel von dieser Galle hat, ist man Choleriker. Also das ist, wenn jemand einfach sehr schnell wütend wird, so cholerisch, kennt man ja heute noch den Begriff. Aber auch wenn jemand Sanguiniker ist, wenn er so heißblütig ist, dann ist es ja auch oft so ein bisschen dieses Leidenschaftliche. Da gehen auch manchmal dann die Pferde mit dem durch und schießt übers Ziel hinaus. So ein Sanguiniker, der sehr schnell leidenschaftlich ist, auch wieder sehr männlich assoziiert. Und das kleine Rot ist rosa, wenn man in einen großen Farbtopf mit Rot ganz viel Weiß reinmischt, dann wird das irgendwann rosa. Und rosa war deswegen die Farbe der kleinen Jungen, weil die sind ja kleine Männer und das kleine Rot ist rosa. Und deswegen findet man auch früheren Darstellungen von früheren Jahrhunderten die Jungens in rosa gekleidet. Irgendwann hat sich das dann geändert, so ich weiß ich nicht, keine Ahnung, 20. Jahrhundert, dass dann, ja vielleicht auch schon ganz ehrlich, auch schon im 19. Jahrhundert, als es dann immer mehr zu so einer sanften weiblichen Farbe wurde und ja, und es hat ja auch was damit zu tun, dass zum Beispiel Blau, das habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt, im Gegensatz jetzt zu Rot männlich, dass Blau dann die Farbe der Weiblichkeit war. Weil man sich vorgestellt hat, dass die Jungfrau Maria auch einen blauen Mantel anhat. Und auch die Ewigkeit, die Allegorie der Ewigkeit, auch einen blauen Mantel trägt oder blau angezogen ist und das alles so ein bisschen weiblich assoziiert wurde. Und deswegen Mädchen in hellblau und die Jungens in rosa. Hat sich dann, wie gesagt, geändert. Ja, und Rot ist zum Beispiel im, habe ich jetzt nachgelesen, in meinen tollen Büchern, dass zum Beispiel im Nahen Osten Rot für den Tod steht. Liegt vielleicht auch nahe, weil wegen Blut. Aber ja, auch interessant, dass das dann mit dem Tod assoziiert wird. Ja, ich blätter hier mal weiter und dann kommen wir zu der Farbe Grün. Und Grün ist die Hoffnung, die Natur, das Leben, der Wald, die Pflanzen, die Jugend und die Frische und die Ruhe weckt Vertrauen und entspannt, senkt den Blutdruck, ist auch gut gegen Migräne. Und da sind wir auch wieder bei meinem anderen Thema, Natur und Wald, das Waldbaden. Deswegen ist es auch so super gesund, weil tatsächlich die Farbe Grün des Waldes auch schon allein nur von der Farbe her entspannend wirken kann und in uns dann auch ein Vertrauen wecken kann. Und nicht nur allein, auch was für Stoffe dann auch noch im Wald und die Entspannungsübungen dazu, sondern allein schon, wenn du ein Bild anschaust von einer Pflanze oder etwas Grünem, kann das schon entspannen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich dann auch das Gift. Giftgrün, unreif, ja, also dieses, diese grüne Giftsuppe dann oder halt auch eben Obst, Gemüse und sonstige Früchte, die eben unreif sind und deswegen grün. Ja, es gibt auch reifes Gemüse, ich sage nur Bohnen oder Brokkoli. Grüne Äpfel gibt es ja auch und ja, die kann man essen, Spinat. Geht es ja auch, Salat ist ja auch grün und ist nicht unreif, sondern kann man essen. Deswegen hat das natürlich zwei Seiten, aber so ganz im Ursprung, wenn die Menschen früher noch gesucht haben auf dem Feld, was kann ich essen? Und dann war potenziell grün eher nicht essbar und wenn die Früchte rot, gelb, orange waren, dann ja, dann sind sie essbar. Und zu grün gibt es auch noch eine interessante Anekdote, sprich mit Giftgrün. Es gibt eine Farbe, die heißt Smaragdgrün oder auch Schelesgrün, weil dieser Mensch einfach Schele hieß. Ja, der war ein Schwede. Vielleicht hat man das dann auch anders ausgesprochen. Ich sage es jetzt einfach mal Schele, so wie man es schreibt. Und der hat im 18. Jahrhundert gelebt und der war Chemiker. Und dieser Herr Scheele, dieser Chemiker, der hat chemisch auch Farben hergestellt. Und der hat dann ein wunderschönes, tiefgrünes, smaragdgrünes, einen Ton eben zusammengemixt. Und hat das dann, war das auch Scheeles Grün, hat man das dann deswegen genannt. Und das war super beliebt. Also man hat es genommen für alles Mögliche, für Tapeten, für Teppiche, für Stoffe, für Kunstblumen, also für die Hauseinrichtung. Alles, was man so im Haus hatte oder am Körper Stoffe getragen hat. Es gab sogar Lebensmittelfarbe. Also für uns natürlich heutzutage wäre das niemals mehr eine Lebensmittelfarbe, aber damals hat man dieses Pulver auch genommen, um damit dann Lebensmittel einzufärben und dann alles so schön grün. Und es gab aber immer wieder Krankheitsfälle, sogar Todesfälle in Zusammenhang mit dieser grünen Farbe, denn diese Farbe hat unter anderem, andere Sachen noch giftig, aber besonders giftig, Arsen enthalten. Ja, und das Interessante ist, man wusste es. Und dieser Chemiker, der wusste das von Anfang an, dass das giftig ist. Und hat dann gesagt, soll ich es eigentlich sagen? Ach nee, ich sag's lieber nicht. Früher war das ja auch nicht so. Ne? Also, dass es da so eine Art Kontrolle gab und mit, weiß ich nicht was, Labore, die das dann testen. Und das, was verboten ist und nicht verboten und so damals. Und es war einfach so schön. Es war einfach eine wunderschöne Farbe, so strahlend und glänzend, dass man die dann immer wieder genommen hat, bis ins 20. Jahrhundert. Also man munkelt sogar auch, dass der Kaiser Napoleon, den wir alle kennen, der dann auch in seinem Exil auf St. Helena wohl auch in einem Zimmer geschlafen hat mit einer Tapete, die auch mit diesem Schelengrün hergestellt war und dann vielleicht auch eine Arsenvergiftung bekommen hat und gestorben ist. Man kann es halt nicht mehr so richtig nachweisen. Es gab viele nachweisliche Vergiftungen und es gab, wie gesagt, bis in das 20. Jahrhundert hinein auch noch Tapeten oder Inneneinrichtungen mit diesem Grün. Und es gab dann sogar einen, in Zeiten des Kalten Krieges, einen angeblichen Spionagefall oder eben, das dann heißt, eine US-Botschafterin wurde von den Russen oder von den Sowjets damals vergiftet, aber das stimmt gar nicht, denn sie hat dann auch in so einem Raum geschlafen mit so einer Decke, die tapeziert war, auch mit diesem Arsenstaub, der dann herabgerieselt ist auf sie beim Schlafen. Also Farben können auch durchaus giftig sein, vor allen Dingen die Farben aus früheren Jahrhunderten. Und das ist eben auch manchmal dann nicht so schön, wenn man dann an so Farben stirbt und das eben auch noch weiß. Ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel, Natürlich könnte ich hier noch 1000 Sachen mehr erzählen, aber ich will es ja auch ein bisschen kompakter halten. Und es gibt dann noch Schwarz und Weiß, die technisch gesehen gar keine Farben sind, sondern Schwarz ist die Summe aller Farben, beziehungsweise Weiß ist die Summe aller Farben. Und wir haben Körperfarben und Lichtfarben. Und Schwarz ist die Summe aller Körperfarben und Weiß ist die Summe aller Lichtfarben. Aber ich mache hier keine Vorlesung über Physik und Biologie und Chemie. Deswegen nehmt es einfach mal so hin. Aber natürlich reden wir, wenn wir jetzt von Stoffen, Mode und sonstigen einfach reden wir natürlich auch von Farbe Schwarz, Farbe Weiß. Und Schwarz ist sehr autoritär und strahlt Macht aus. Ja? Also die Politiker und sonstige wichtige Menschen haben ja meistens eine schwarze Limousine und keine rosa Limousine oder hellgrün oder was auch immer, sondern schwarz. Autorität, Macht. Aber auch dieses Künstlerschwarz, ja, ich trage nur Schwarz, ja, ich bin so ein bisschen intellektuell. Oder das kleine Schwarze, das Abendkleid, das auch zeitlose Eleganz bedeutet. In unserer Kultur auch mit Tod und Trauer und Verlust verbunden. Vergänglichkeit. Und die Vier-Säfte-Lehre, die Melancholie, die schwarze Galle. Wenn man zu viel schwarze Galle hat, dann ist man immer traurig. Dann hat man sozusagen, ist man melancholisch. Und Schwarz bedeutet auch immer ein bisschen was Geheimnisvolles, weil es immer etwas Verborgenes ist. Das schwarze Loch, was ist wohl in diesem schwarzen Loch? Alles, was schwarz ist, ist unerklärlich. Man kann nicht reinschauen. Das ganze Licht wird verschluckt. Und Schwarz ist zum Beispiel im Orient auch eine Farbe, das habe ich gefunden, auch für Betrug. Vielleicht auch deswegen, weil es ja auch irgendwie immer im Schwarzen, es ist dunkel, das kann man betrügen. Es gibt ja auch bei uns Schwarzfahren oder Schwarzarbeit, was ja auch ein bisschen was mit Betrug zu tun hat. Also es ist eigentlich auch gar nicht so unähnlich zu unserer Kultur. Ich blätter hier gerade mal wieder, deswegen hört ihr da vielleicht immer was rascheln. Bevor es jetzt zu lange dauert, kommt jetzt noch last but not least Weiß. Und Weiß ist, zumindest in unserer Kultur, die Farbe der Reinheit, der Keuschheit, der Unschuld, die göttliche Farbe, leuchtend, glänzend, Licht, Weiß. Ne? Wie gesagt, Weiß, auch die Summe aller Lichtfarben. Und ihr kennt das, Regenbogen oder Prisma oder sonstiges, was dann die Farben aufspaltet. Da sehen wir dann die Regenbogenfarben. Aber im Grunde genommen ist die Summe aller dieser Farben Weiß. Und frische Wäsche, weiß, strahlend, ja, also wir wollen ja die Farbe nicht in der weißen Wäsche drin haben. Wir wollen mit dem Waschmittel die Farbe rein weiß, strahlend haben, Sauberkeit. Die Braut, die auch schon bei uns seit einigen Jahrzehnten so, ja, schon eigentlich so ab dem 19. Jahrhundert, zur Zeit der Romantik ungefähr, immer auch mit der Farbe Weiß. Also die Braut trägt Weiß, weil da die Keuschheit und die Unschuld ein bisschen damit, ja, auch die Reinheit der Braut vermittelt werden soll. Ja, dass die Frau auch Jungfrau ist und keusch und rein. Und früher hat man sich dann auch, als man sich noch nicht so oft gewaschen hat, aber man wollte trotzdem sauber wirken, weil sauber bedeutet auch ehrlich. Und irgendwie ist es doch auch so, dass man heute immer noch so sagt, der ist sauber, der ist ehrlich. Also das ist ein sauberer Kerl. Ne? So wird ja auch mit assoziiert, nicht, dass der gewaschen ist, sondern dass er ehrlich ist. Und das hat man früher so gesehen und hat dann lieber mehrmals am Tag, wenn man es sich leisten konnte, das Hemd gewechselt, dass es wieder weiß war. Dass der Kragen vor allen Dingen weiß war, wenn man immer so schmutzig am Hals und so, und dann wird der Kragen so speckig und dann hat man sich lieber öfter umgezogen, war wieder rein weiß, um auch wieder eine ehrliche Ausstrahlung zu haben. Weiß ist auch die Friedensfarbe, also die weiße Flagge, so the white flag, ja, hier, ich ergebe mich, aber auch Frieden. Mit der Friedenstaube, die auch weiß ist, aber natürlich auch weiß, leichenblass, die Leiche, farblos. Und es war für die Haut auch über Jahrhunderte hinweg immer wieder erstrebenswert, weiße Haut zu haben. Weiß ist vornehm, man will eine weiße Haut haben. Und man hat sich schon seit der Antike geschminkt, um eine weiße Haut zu bekommen. Und da hat man dann leider, wir sind wieder mal bei Gift, Bleiweiß hat man da genommen, um seiner Haut diesen schönen weißen Schimmer zu verleihen. Und schon in der Antike wusste man auch, man hat es benutzt und man wusste es trotzdem, es ist giftig, es ist nicht gut, das ist nicht gut, aber trotzdem hat man es benutzt. Und es gab einen berühmten Fall von einer jungen Dame, auch im 18. Jahrhundert. Und man wusste auch damals, ja, es ist nicht so richtig toll gesund, aber es war halt einfach, die Schönheit ist wichtiger als die Gesundheit. Und überleg mal, wie das dann heute in unserer Gesellschaft ist. Ist es denn auch noch so? Ich würde sagen, ja, oft geht auch die Schönheit über die Gesundheit. Wir werden immer noch bewertet und es muss etwas schön sein oder jemand muss schön sein. Und ob das gesund ist, das ist dann auf einem anderen Blatt. Und deswegen war das natürlich auch so im 18. Jahrhundert, Schönheit. Und die jungen Frauen wollten schön sein. Und es gab diese wunderschöne, junge, 19-jährige oder 18-jährige, auf jeden Fall noch sehr, sehr junge. Und die war ein Mega-It-Girl, Maria Gunning hieß die. Und sie war einfach so das Vorbild der Zeit. Und sie hat sich immer mit Bleiweißcreme bedeckt und hat sich dann natürlich dementsprechend auch rote Lippen und rote Wangen und so und hatte also diesen typischen Porzellanpuppen-Look. Ja. Und sie war dann auch verheiratet. Sie hatte wirklich, weil sie so schön war, hat sie natürlich einen Grafen geheiratet. Soweit hört sich das alles erstmal nach schönem Märchen und wunderbar an, aber sie hat nicht verzichtet auf dieses Bleiweiß, trotz dass sie jetzt den Grafen abgekriegt hat. Und ist dann auch schon mit 27 Jahren an einer Bleivergiftung elendig gestorben. Aber es gab immer noch und 100 Jahre später und immer noch gab es Produkte mit Bleiweiß und es wurde auch noch im 19. Jahrhundert auch noch geworben damit von wegen, wenn du diese Schminke oder diese Creme benutzt, dann siehst du nicht aus wie 45, sondern wie 25. Und alle Frauen so, ja, will ich kaufen. Und ja, und das war einfach klar, man will sich lieber das Gift drauf schmieren und jung aussehen, als gesund zu bleiben. Ja, das war das eigentlich auch schon heute mal eine etwas längere Folge. Das ist eine Premiere, sonst war ich immer etwas kürzer. Aber wenn es um Farben geht, kenne ich irgendwie kein Halten. Ihr seht es schon und es gibt noch viel mehr zu erzählen. Und wie gesagt, erzählt mir gerne eure Lieblingsfarbe oder ob ihr vielleicht noch andere Anekdoten zu den Farben kennt oder auch noch hören wollt. Was auch zum Beispiel in der Kunst oder auch in der Chemie, da gibt es auch noch sehr interessante Geschichten über Farben zu erzählen. Also, ich wünsche euch farbenfrohe Tage und einen schönen Septemberbeginn. Das war Ninas Magie, zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Bis wir uns wieder hören, mögest du gesund bleiben.